Ja, kann ich auch meinen Brüdern sagen, da ist noch einer in Lichtenau, der wartet, dass sie auch mal predigt. Genau. Ja, also, wir sind Ewald und Nadina. Diejenigen, die schon länger in diese Gemeinde gehen und kommen, die kennen uns ja. Seit vielen Jahren steht ihr treu an unserer Seite. Wir, vielleicht ein paar Sätze zu uns, kommen aus, kommen ja hier aus der Gegend in Paderborn, groß geworden und verwurzelt. Leben, haben viele Jahre im Nahen Osten gelebt, leben jetzt in der Nähe von Braunschweig und Wolfsburg und haben trotzdem für den SCP mitgefiebert und und sind unterwegs mit dem Missionswerk Frontiers. Ich habe draußen noch ein paar Sachen am Tisch liegen, wo es so ein bisschen beschrieben wird, wer wir sind, was wir machen, was unser Anliegen ist, und ich werde gleich im zweiten Teil im Bericht auch noch ein paar Sachen dazu sagen. In all diesen Jahren habt ihr ja treu an unserer Seite gestanden und mitgefiebert, mitgebetet, mitgetragen, und wir haben uns ein Stück weit kennengelernt an den verschiedenen Stellen. Aber eine Sache, die ihr wahrscheinlich noch nicht über mich kannt, wisst, ist, dass ich eine Superkraft habe. Eine ganz spezielle Superkraft. Und diese Kraft, wenn ich sie einsetze, lässt alle eure Bibeln verschwinden. Also wenn ich sie jetzt gleich einsetze, dann verschwinden alle Bibeln aus diesem Raum, alle Bibeln, die du zu Hause hast, alle, die irgendwie dir gehören. Natürlich habe ich diese Kraft nicht, nicht, dass solche Sorgen um mich macht. Aber was wäre, wenn ich sie hätte? Und was wäre, wenn ich sie einsetzen würde? Was würde passieren, wenn in einem Moment alle deine Bibeln weg wären? Mindestens Timo würde mit leeren Händen hier sitzen. Aber was würde passieren? Würdest du es überhaupt merken? Wann würdest du es merken? Vielleicht, wenn du nach Hause kommst und merkst, oh, dieser verstaubte Gegenstand, der neben meinem Bett liegt, der ist plötzlich weg. Wirst du merken, oh, ein paar Regalmeter in meinem Regal, in meiner Bibliothek sind plötzlich frei, während ich Platz für neue Bücher. Würdest du sofort merken, mir fehlt was ganz Essentielles? Wann und wie würdest du es überhaupt merken? Wenn es um die Bibel, das Wort Gottes geht, dann haben wir ja, zumindest geht es mir so, und wenn ich so mit anderen Menschen spreche, geht es vielen ähnlich, so ein ambivalentes Verhältnis. Irgendwie wissen wir doch als gute, bibeltreue Christen, das gehört dazu. Das sollte man vielleicht täglich lesen. Und im Optimalfall richtet man sein Leben danach aus. Und gleichzeitig erleben wir Zeiten und Momente, wo wir sagen, boah, ist irgendwie so schwer, irgendwie so habe ich nicht so richtig Lust, da reinzuschauen. Irgendwie hat es mir gar nicht so viel zu sagen. Irgendwie ist das, was ich erlebe, nicht so ganz zu dem, was mir oft so gesagt wird, was sein sollte. Und mir geht es auch oft so. Und ehrlich gesagt ging es mir in den letzten Monaten immer wieder mal so. Ich dachte so, eigentlich fällt es mir schwer. Und sage ich, aber ich möchte es ja, und habe mich in den Psalm 119 ein bisschen hineinversetzt. Der Psalm 119 ist ja das längste Kapitel der Bibel. Ist auch interessant, das längste Kapitel der Bibel über das Wort Gottes an sich spricht. Und da wird ganz viel über das Wort Gottes gesprochen. Und ich habe das mal als Übung mit einer Gruppe von Leuten gemacht, einfach aus ganz verschiedenen Perspektiven in diesen Psalm hineinzuschauen. Das habe ich dann für mich auch selber nochmal gemacht. Und am Ende sagte jemand so, jetzt habe ich wieder richtig Bock auf die Bibel. Und das ist mein Ziel und mein Wunsch für heute. Dass, wenn wir heute nach Hause gehen, dass ihr alle sagt, boah, ich habe so richtig Bock drauf, das Buch mal wieder anzuschauen und da mal reinzuschauen. Es ist richtig cool, was wir da für ein Buch haben. Was ist denn die Bibel überhaupt? Schließ mal kurz deine Augen. So jeder für sich. Und wenn du jetzt an die Bibel denkst, was kommt so als erstes vor deine Augen, vor dein inneres Auge? Kann die Augen wieder öffnen. Wer hat ein großes, schwarzes, dickes Buch gesehen? Ja, sieht man die ältere Generation, die sehen schwarze Bücher. Wer hat ein buntes Buch gesehen? Ja, da kommen die Jüngeren zum Vorschein. Wir haben so unsere ganz bestimmten Vorstellungen. Was verbinden wir mit der Bibel? Ich frage jetzt nicht die anderen Begriffe alle so ab. Aber oft ist unser Denken doch so sehr beschränkt, ein Stück weit. Und ich habe mal, wir haben so das Gebilde Bibel irgendwie im Kopf, was es ist oder auch nicht ist. Und ich habe mal den Psalm, wir werden heute nicht den ganzen Psalm lesen können, das sind 176 Verse, schaffen wir nicht, dann wäre meine Zeit vorbei. Aber ich möchte mit uns heute mal durchgehen und einfach mal den Psalm aus ganz verschiedenen Blickwinkeln mal so entzerren und mal auspacken so und schauen, was für eine Vielfalt da eigentlich drin steckt. Weil ich glaube, und davon bin ich felsenfest überzeugt, deswegen habe ich das für mich auch so gemacht, wenn wir die Vielfalt erkennen, dann wird das auch interessanter für uns. Wenn wir überspitzt gesagt an Bibel und Wort Gottes nur an dieses schwarze Buch denken, was da irgendwie ist, dann schränkt es uns ein. Und ich habe mal den ganzen Psalm durchgelesen und mir alle Begriffe herausgeschrieben, wie interessant, das Wort Bibel kommt ja in der Bibel und in dem Psalm überhaupt nicht vor. Aber welche Worte benutzt eigentlich der Psalmist, um das Wort Gottes, um das Gebilde Bibel irgendwie zu beschreiben? Ich weiß nicht, wie viele Worte dir jetzt einfallen würden, aber ich habe das mal mitgebracht und hier mal aufgeführt. Das sind die Worte, die in dem Psalm 119 für das Wort Gottes benutzt werden. Ja, er sagt, dein Wort, das kommt fast am meisten vor. Dein Gesetz oder das Gesetz des Herrn. Er spricht von den Befehlen, von den Zeugnissen, von Anweisungen, Geboten und Bestimmungen. Und jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst, ist das nicht alles irgendwie das Gleiche? Nur anders ausgedrückt? Ja und nein. Ich gebe dir mal vielleicht ein Beispiel. Ich möchte so ein bisschen uns Worte, Begriffe geben, dass wir spielen können damit, dass wir mehr Punkte haben, wo wir andocken können. Du bist unterwegs im Auto, Freitagabend, fährst und kommst in deine Verkehrskontrolle. Und wollen einen Alkoholtest machen. Nun, da gibt es dieses Gebot, dass wenn du fährst, solltest du fahrtüchtig sein. Das schwingt so mit. Ja, egal, ob das mit Alkohol oder ohne Alkohol ist oder sonstige Dinge sind. Wir sollten, wenn wir am Verkehr teilnehmen, ist das Gebot eigentlich, fahrtüchtig zu sein. Hinter dem Ganzen steht eigentlich das Gesetz, die Straßenverkehrsordnung, die regelt diese viele Dinge. Und aus dem Gesetz heraus kommt das Gebot, fahrtüchtig zu sein. Nun kommst du in diese Verkehrskontrolle und da hält dich der Polizist an und der gibt dir einen ganz klaren Befehl. Anhalten, Motor aus, Papiere. Und da merken wir, das ist ein Unterschied zwischen einem Befehl und einem Gesetz. Und du machst das und dann gibt er dir eine ganz klare Anweisung. Pusten Sie bitte mal in dieses Mundstück hier und dann pustest du, bis ich Stopp sage. Jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, wie es funktioniert. Wir folgen dem genau wortwörtlich. Weil es gibt nämlich in dem ganzen Gesetz eine ganz bestimmte Bestimmung. Paragraph, ich habe es mir rausgesucht, Paragraph 24a der Straßenverkehrsordnung sagt, du solltest nicht mehr als 0,5 Promille haben, wenn du fährst. Danach wird es strafbar. Ja, da ist eine Bestimmung, die dem Ganzen unten hinterliegt. Und dann drückt der Polizist dir das Zeugnis aus und sagt, 0,0, bist fahrtüchtig, alles gut, gute Fahrt, schönen Abend. Und dann merken wir plötzlich, an einem so einem Beispiel, ja, das, was wir aus unserem Alltag kennen, kommen all diese Begriffe irgendwie vor. Und natürlich kann man das hier und da austauschen. Wir sind hier nicht so, wollen es nicht ganz haarklein auseinandernehmen. Aber trotzdem zeigt es uns eigentlich diese Vielfalt, die diese Begriffe haben und die alle auch in dem Wort Gottes in der Bibel mitschwingen. Wir haben das Gesetz, das ist die allgemeine Norm von Gott. Das ist das, die Grundlage, wo alles aufgebaut wird. Ist. Und dann gibt es ganz klare Anweisungen. Ja, die sagen uns ganz klar, was wir zu tun haben. Du sollst nicht lügen, zum Beispiel. Da gibt es keinen Spielraum. Du sollst nicht lügen. Da gibt es aber auch so Gebote. Gebote, die uns sagen, wie es so generell ist. Ja, zum Beispiel, du sollst deine Feinde lieben. Ja, seid gastfreundlich. Das klingt erstmal wie so ein Gebot, aber gleichzeitig ist es so, da ist sehr viel Spielraum drin. Gastfreundlich zu sein. Jede Familie lebt das anders. Jede Kultur lebt das anders. Und dann merken wir, das gibt uns die Richtung vor, aber sagt uns nicht genau, wie wir das alles machen sollen. Es gibt auch ganz klare Befehle in der Bibel von Gott. Ja, da sagt uns der Schöpfer, was wir zu tun haben. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele Zeugnisse, unter anderem in den Psalmen, Geschichten, die einfach von dem berichten, was war. Ein Zeugnis schaut zurück. Ja, und so wie die Alkoholkontrolle, die schaut zurück und sagt, ja, da war nichts, alles gut. Oder in der Bibel, was hat Gott alles getan? Und wir merken, da ist Vielfalt in dem Wort Gottes drin. Es gibt dir Handlungsanweisungen, wie du dein Leben gestalten musst. Es gibt dir teilweise ganz klare Anweisungen. Und da ist so das Grundgesetz, das, was Gott sich gedacht hat. Und wir merken, wenn wir mal nicht nur von Bibel reden, sondern versuchen mal mit diesen Begriffen zu leben. Und ich möchte dich mal herausfordern an dieser Stelle und sagen, wie wäre es, wenn wir in dem nächsten Monat einfach mal das Wort Bibel vermeiden? Streich das aus deinem Wortschatz, also das Wort, nicht die Bibel selbst. Ja, und benutze mal nur einen von diesen Worten. Und versuch mal zu beschreiben, was genau meinst du eigentlich, wenn du jetzt Bibel sagen würdest? Worum geht es dir? Was genau möchtest du? Und ich glaube, wenn wir anfangen, in dieser Vielfalt unterwegs zu sein, wird auch der Wert uns deutlicher werden. Denn die Bibel möchte ja nicht einfach nur Bibel sein und da sein und existieren, sondern es ist ja ein ganz konkretes Ziel, was Gott mit dem Wort Gottes hat. Und was ist das Ziel? Psalm 119, 149. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. O Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Die Bibel möchte, oder das Wort Gottes möchte in allererster Linie Leben schaffen. Das ist das Ziel. Und wir finden immer wieder den Begriff Leben, Leben schaffen in dem Psalm 119. Da ist natürlich zum einen das ewige Leben an sich. Ja, Gott hat uns geschaffen als Menschen, Gott wollte Gemeinschaft haben, es ist schiefgegangen, wir Menschen sind getrennt von ihm. Und die Bibel erklärt uns eigentlich den Weg wieder zurück zu Gott. Die Bibel erklärt uns, wie wir zurückkommen in Gemeinschaft mit Gott und die allerwichtigste Frage des Lebens eigentlich klären können. Aber die Bibel ist mehr als nur das. Sie möchte uns nicht nur ein Ticket für die Ewigkeit verkaufen und sagen, wie wir es bekommen. Die Bibel möchte gleichzeitig, dass dein Leben lebenswert wird. Dass wir leben, und das bezeugt dieser Psalm immer wieder, und darum bittet er, die Bibel möchte, dass wir so leben, dass es sagen, es ist ein schönes, ein gutes, ein lebenswürdiges Leben. Das heißt nicht, dass immer alles gut und rund läuft. Psalm 119, Vers 144 sagt, deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht, gib mir Einsicht, so werde ich leben. Und all das, was es braucht, um Leben zu bekommen, finden wir in der Bibel. Manchmal durch direkte Befehle, manchmal als Zeugnis beschrieben. Ja, die Bibel beschreibt uns, das Wort Gottes beschreibt uns, wie wir zum echten, wirklichen Leben kommen. Wir finden aber auch, und das ist ganz interessant, immer wieder diesen Ausdruck, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, dort heißt es dann, belebe mich nach deinem Wort. Und beleben hört sich ja anders an als nur leben. Beleben ist, da ist das schon irgendwie das Leben nicht mehr da oder nicht mehr so ganz sichtbar. Und interessant ist, dass eigentlich immer, wenn dieser Begriff auftaucht oder wenn diese Formulierung auftaucht, es tatsächlich immer wieder um Begrenzungen, Erschöpfungen geht, Elend oder Bedrängnis. So könnte man die Situation zusammenfassen. Es scheint generell, dass der Psalm, der Autor von dem Psalm 119 in so einer Bedrängnissituation war. Das hat er nicht aus einem Hoch in seinem Leben geschrieben, diesen Psalm. Sondern der Grundton ist eher, es ist gerade schwer, es ist anstrengend, mein Leben. Und deswegen immer wieder dieser Wunsch, belebe mich nach deinem Wort. Nicht nur einfach belebe mich, schenke mir neue Kraft, und das ist das, was hier dahinter steckt. Ja, neue Perspektive, neue Kraft zu bekommen. Die NGÜ zum Beispiel schreibt, sei mir gnädig und erhöre mich, schenke mir neue Lebenskraft durch dein gerechtes Urteil oder durch dein Wort. Ja, neue Lebenskraft zu bekommen, darum geht's. Und schauen wir mal in unser Leben hinein, da sind wir doch oft in solchen Situationen, wo wir sagen, boah, ich brauche eigentlich neue Lebenskraft. Ich brauche neue Energie. Das Leben ist irgendwie so anstrengend. Und hier stellt sich der Autor des Psalms nicht einfach so nach, ich möchte einfach generell Energie haben, sondern sagt, Gott, ich weiß, wenn ich mit deinem Wort lebe, das hast du versprochen, da sind die Zeugnisse drin, da sind Bestimmungen drin. Wenn ich mich danach ausrichte, dann werde ich belebt werden. Dann bekomme ich die Energie, die ich brauche. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber ich nehme wahr in meinem Leben und vielen anderen, die Geschwindigkeit des Lebens nimmt einfach immer mehr zu. Dinge verändern sich so schnell. Entscheidungen zu treffen wird immer schwieriger, herausfordernder. Die Anforderungen, die Erwartungen werden immer höher, was wir alles leisten müssen. Und dazu leben wir in so einer Gesellschaft, wo Cancel Culture ganz groß ist. Machst du einen Fehler vorbei, dann wirst du gecancelt. Wokeness, das uns alle irgendwie schuldig sprechen möchte, da führt zu so einer kollektiven Überforderung in der Gesellschaft. Du kannst eigentlich nur noch verlieren. Und das macht auch bei uns Christen nicht halt. Das, was die Gesellschaft uns auferlegt. Uns fehlt so ein bisschen, wenn man so hineinschaut in die Gesellschaft, die Zukunftsperspektive. Die Perspektive, dass die Dinge besser werden. Und wenn uns die Perspektive fehlt, dass es besser wird, fühlt es sich so an, wie es wird eigentlich alles schlechter. Und so kommen Sorgen und Ängste in unser Leben. Und genau da möchte das Wort Gottes ansetzen und sagen, dafür bin ich da. Wenn du Zeit mit mir verbringst, wenn du in mich hineinschaust, dann habe ich die Kraft und die Macht, dich zu beleben, dir neue Lebensenergie zu geben. Das, was du brauchst, findest du dort. Und das ist das Ziel, Leben zu schenken und immer wieder zu beleben, immer wieder neue Energie zu geben, wenn uns das abhanden kommt. Nun ist es eben so in der Bibel, oder generell ist es so, wenn wir Ziele haben, reicht es ja nicht aus, ein Ziel zu haben. Ziele, da muss man ja aktiv dran gehen, man muss ja etwas umsetzen. Dann reicht ja nicht aus, wenn deinem Chef sagt, ja, ich habe das Ziel und sitzt und trinkst den ganzen Tag Kaffee. Ja, man muss schon was tun dafür, man muss sich reinhängen. Und so habe ich mal den ganzen Psalm untersucht mit der Perspektive und habe reingeschaut und mich gefragt, was macht der Psalmist eigentlich alles mit der Bibel? Ich habe mir alle Verben versucht rauszuschreiben, die der Psalmist tut. Verben sind ja Tu-Wörter, habe ich so in der Schule früher gelernt. Ne? Das, was man tut. Das, also nicht alle Verben aus dem Psalm, sondern die Verben, die Tu-Wörter, die beschreiben, was der Psalmist mit dem Wort Gottes tut. Was kann man alles mit der Bibel tun? Lass uns mal ein paar Worte zusammenfassen. Ruft mal rein. Hier was? Lesen. Ist ein Buch, Bücher liest man, ganz klar. Was kann man sonst mit der Bibel machen? Studieren. Nachdenken. Lernen. Handeln. Wie? Argumentieren. Mit der Bibel argumentieren. Okay? Mhm. Lehren. Man kann sie lehren. Ausleben ist das gleiche wie handeln. Mhm. Weitergeben. Ja, das ist, ja, Gott, lassen wir mal gelten. Mhm. Wie? Lieben. Auch ein sehr guter Begriff. Genau, wir merken, da ist ein bisschen Vielfalt drin, das ist natürlich als erstes kommt, ist immer Lesen. Was meint ihr, wie viele Verben, sagt mal eine Zahl, kommen vor, zumindest in meiner Schlachterübersetzung? Was kann man alles tun? Wie viele unterschiedliche Verben nutzt der Psalmist? Auf wie viel würdest du kommen? 20? Mehr oder weniger? Jetzt sitzt manchmal und denkt, 20 Verben, so viel kenne ich gar nicht. Ich habe tatsächlich in meiner Übersetzung, das schwankt ein bisschen von den Übersetzungen, wie es gebraucht wird, aber in meiner Übersetzung sind ungefähr 30 verschiedene Verben, die der Psalmist allein in diesem Psalm benutzt, um seine Aktivitäten mit der Bibel oder mit dem Wort Gottes zu beschreiben. Wenn wir diejenigen nehmen würden, die anderen Menschen, was kritisiert wird, nicht tun, kommen wir auf noch mehr. Und so habe ich mal eine ganze Liste einfach mitgebracht. Das ist alles, was so da drin steht. Und es ist vielleicht erstmal erschlagend am Anfang. Und so habe ich gedacht, ich sortiere die mal ein bisschen. Und habe mir überlegt, wie kann man sie sortieren? Und habe sie eigentlich... Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Kannst du es nochmal anschalten? Ja, ich habe sie in drei verschiedene Kategorien einsortiert. Ja, einmal in Kopf, Herz und Hand. Kopf, das ist so das, was mit unserem Verstehen, mit unserem Nachdenken zu tun hat. Herz, das ist so das, was unser Inneres, das Gefühl, also das damit zu tun hat. Und Hand, das ist das, was ich umsetze, mein Handeln ein bisschen beschreibt. Und wenn wir das ein bisschen sortieren, dann merken wir, okay, das ist dann doch ein bisschen greifbarer. Und wir sind natürlich immer sehr stark hier im Kopf. Ne? Lesen, glauben, verstehen, nicht vergessen, lernen, nachsinnen, nachdenken. Das sind die Begriffe, die er da so benutzt. Da sind wir als gute, bibeltreue Christen meistens stark oder denken, wir sind stark. Dann denken wir, diese Achse ist auch gut hier verbunden. Ne? Also umzusetzen, wir wandeln, wir befolgen das Wort Gottes. Wir achten es, wir strecken uns danach aus. Und sicherlich kann man ein bisschen diskutieren, ob jetzt das eine dahin oder dahin gehört. Darum geht es erstmal gar nicht. Sondern einfach mal eine Vielfalt zu bekommen. Und sagen, es ist mehr, als was ich vielleicht bisher immer nur getan habe. Und ich möchte uns herausfordern, mal hier stehen zu bleiben. Das Wort fühlen und begehren. Ja, das auf das Herz zu schauen. Ich glaube, die Bibel ist mehr als nur vom Kopf her, will mehr als, dass wir es nur vom Kopf verstehen. Die Bibel möchte auch unser Herz erreichen. Und ich glaube, dass der Mensch, das Zentrum des Menschen ist nicht der Kopf, sondern das Herz. In unserer westlichen Welt tun wir immer so, als wenn die Logik, das Verstehen, das ist das Zentrum. Aber wenn man sich mal ein bisschen tiefer da reindenkt, merkt man, nein, der Kopf lässt sich auch reinlegen. Das Herz auch. Aber hier, in der Schaltzentrale, hier, wir können nie gegen unsere Gefühle angehen. Und deswegen möchte das Wort Gottes erst einmal hier in meinem Inneren ansetzen, weil mein Herz bestimmt, was ich denke, mein Herz bestimmt auch, was ich tue. Vielleicht mal ein Beispiel. Ich nehme es auch immer wieder so wahr, dass wir so als bibeltreue Christen so auch nicht so von Gefühlen bestimmt sein wollen. Und es ist auch richtig, sich nicht von Gefühlen bestimmen zu lassen, aber Gefühle zuzulassen und sich von Gefühlen zu bestimmen lassen, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ich habe mal eine Emotion, ein Gefühl herausgepickt, was hier nicht steht, aber was ganz stark auch sicherlich damit zu tun hat. Und das ist das Gefühl oder die Emotion Ärger. Ärger ist ja etwas, was gesellschaftlich und vor allem in christlichen Kreisen sowieso nicht gewünscht ist. Vor allem ausgelebter Ärger nicht. Ja, und dann versuchen wir das halt zu unterdrücken. Und sagen, der soll gar nicht da sein. Der gehört nicht zu mir. Und wir sind ständig bemüht, den Ärger, den ich vielleicht empfinde, irgendwie so unterm Tisch zu halten. Und weil ich so bemüht bin, den unterm Tisch zu halten und wegzudrücken, weil er nicht zu mir gehört, glaube ich, hat Gott überhaupt keine Möglichkeit oder wenig Möglichkeiten für uns, dem Ärger zu begegnen. Und wir versperren vieles von dem, was hier steht, erleben das gar nicht so sehr, weil wir bemüht sind, Dinge, Emotionen wegzudrücken, nicht dazulassen. Und ich plädiere nicht dafür, sich vom Ärger leiten zu lassen, aber einfach mal den Ärger zuzulassen. Und darf man sich überhaupt über das Wort Gottes ärgern? Und wenn es so ist, ja, manchmal lese ich Stellen und denke, boah, das passt mir jetzt so gar nicht. Da kommt vielleicht so ein ganz klarer Befehl in mein Leben, in meine Lebenssituation hinein und ich denke, will ich gar nicht. Da habe ich Stress mit jemandem und das Wort Gottes sagt mir ganz klar, du musst vergeben. Ja, das passt mir dann in der Situation vielleicht nicht. Und ich ärgere mich, dass ich genau diesen Vers heute Morgen lesen müsste. Hätte ich nicht was anderes lesen können. Und ich frage mich, ja, warum ärgere ich mich eigentlich? Statt den Ärger wegzudrücken, sage ich, okay, bleib mal hier. Lass uns mal unterhalten. Wo spüre ich denn eigentlich meinen Ärger? Spüre ich den im Bauch, im Kopf? Wo kommt der vor? Und das sagt ja ganz, ganz viel über mich. Erst einmal. Wenn ich mich mit dem Ärger unterhalten könnte, was würde er mir sagen? Und indem ich diesem zuerst einmal negativen Gefühl Raum gebe, schaffe ich auch einen Raum, wo Gott mir begegnen kann. Ja, du hast vielleicht Ärger gerade, weil du diesen Vers gelesen hast, aber schau mal. Und Gott begegnet mir und dann können wir daran arbeiten und diesen Ärger umwandeln. Und dann kann ich erleben und sagen, boah, ich komme zu so einer Liebe vielleicht, weil Gott meinen Ärger verwandelt hat. Ich habe meine Freude dran, Nicht, weil ich solche Befehle lese, die mir nicht passen, sondern ich denke, boah, das verändert wirklich mein Leben. Und das ist nur ein Bereich. Und das Gleiche können wir natürlich auch mit der Freude machen und uns mit der Freude unterhalten und so weiter. Aber was ich möchte, ist einfach uns ein bisschen Handwerkszeug an die Hand zu geben und sagen, es ist viel breiter. Wir Menschen sind breiter als nur und weiter als nur unser Kopf und nur unser Tun. Gott hat uns ganz anders oder vielfältiger geschaffen. Und in all dieser Vielfalt, die wir sind, spricht das Wort Gottes. Ja, Ehrfurcht haben zum Beispiel. Was würde es bedeuten, wenn der Bibel der allerwertvollste Gegenstand wäre, den du in deinem Haushalt hast? Wie würdest du damit umgehen? Was würde sich verändern? Ja, bleiben wir oben beim Nachsinnen. Was bedeutet es, nachzusinnen? Nicht nur darüber nicht nur lesen und dann wegzupacken, sondern nachsinnen, tiefer zu gehen, nachzugehen. Nicht nur darüber nachzudenken, was muss ich jetzt tun, sondern einfach mal wirken lassen. Mal verweilen an einem einzigen Vers. Hast du schon mal getan? Vielleicht in einer Woche ein Vers, nicht mehr. Gott bewertet uns nicht unser Leben, wie viele Bibelverse wir im Leben gelesen haben, sondern wie viel Veränderung wir am Ende zugelassen haben. Mal nur ein Wort. Und das zu mir sprechen lassen. Und ich glaube, je vielfältiger unsere Erfahrungen sind, und unsere Erfahrungen kommen aus dem Tun, aus dem Handeln, aus diesen Verben, je vielfältiger unsere Erfahrung ist mit dem Wort Gottes, umso wertvoller wird es für uns. Wie wertvoll, welchen Wert hat die Bibel für den Psalmisten? Ich möchte einige Verse einfach mal der Reihe nach durchlesen, um zu beschreiben, was für ihn den Wert des Wortes Gottes ausmacht. Vers 14, ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Vers 54, deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Vers 72, das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Willst du deine Bibel für Tausende von Gold- und Silberstücken eintauschen? Also nicht, dass du sie kriegst, ne? Vers 127, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Vers 103, wie süß ist dein Wort in meinem Gaumen, mehr als Honig in meinem Mund. Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Heute sind wir ja nicht mehr so die Jäger, aber vielleicht könnte man eher so Schnäppchenjäger. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der ein richtig geniales Schnäppchen gemacht hat. Warum freut er sich so? Weil das Wort Gottes etwas mit ihm macht. Es ihn verändert. Es ist nicht nur irgendwie Teil seines Lebens, sondern es macht etwas mit ihm. Und so habe ich mich gefragt und bin wieder durch den Psalm gegangen, was macht es eigentlich mit ihm? Ja, wie beschreibt er das Ganze, was es mit ihm macht? Und auch da habe ich einige Begriffe und möchte einige Verse vorlesen. Neben dem, was wir vorher als Leben, das ist ja das Oberziel, kommt noch vieles mehr mit hinein. Und das spielt ein bisschen noch in diese Richtung von Beleben. Vers 52. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, werde ich getröstet. Vers 92. Wenn dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Es ist meine Freude. Vers 98. Deine Gebote machen mich weiser als alle meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ein Vers weiter, in Vers 99. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Und noch ein Vers weiter, in Vers 100. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Das Wort Gottes macht verständig, es gibt Weisheit, es gibt Einsicht. Es erleuchtet, Vers 130, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Vers 133, mach meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Meine Schritte werden fest, mein Leben wird fest. Vers 165, Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Weiter am Anfang, Vers 32, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Und in verschiedenen anderen Versen lesen wir immer wieder über Hoffnung. Und ich habe auch diese Begriffe mal einfach in die drei Kategorien unterteilt und möchte beim Herz wieder etwas stehen bleiben. Ja, beim Kopf ist, es macht mich weise, das kann man so dem Kopf zuordnen, es macht mich verständig, es gibt mir Einsicht, es erleuchtet mich. Das sind Dinge, die ich verstehe, die mir Klarheit geben. Bei der Hand lesen wir, es macht meine Schritte fest beim Handeln. Ja, das, was ich tue, was ich umsetze, da bekomme ich eine Festigkeit. Ich bekomme Frieden für meine Handlungen. Und beim Herz, das Innere, es belebt mich, es tröstet, es gibt Freude, es lässt hoffen, es weitet mein Herz und es gibt Frieden. Und wenn du jetzt mal diese Begriffe einfach mal anschaust, die hier so dem Herz zugeordnet sind, und im Fall steckt so viel drin, wir müssen ein bisschen auswählen, und deswegen bleibe ich mal hier an diesem stehen. Wenn du dir das mal anschaust, diese Begriffe, das Wort in deinem Inneren wirken lassen, das alles kann Gott tun und noch viel mehr, aber das sind die Dinge, die ich so rausgefunden habe erst einmal. Und wenn du jetzt in dein Leben schaust, und schaust auf deine Alltagssituation, vielleicht die letzten zwei Wochen und sagst, wenn ich diesen einen Begriff, wenn ich das erleben dürfte, das wäre doch genial. So, welchen dieser Begriffe würdest du für dich aussuchen? Brauchst du Weite? Brauchst du Hoffnung? Trost, Freude, was immer es ist. Der Fakt ist, das kann dir das Wort Gottes geben. Das ist das Ziel. Das sind die Auswirkungen vom Wort Gottes. Es wird nicht deine Lebenssituation alles verändern. Es wird nicht die Umstände wegnehmen. Aber das Wort Gottes verändert uns von innen. Es fängt beim Herzen an. Das Wort Gottes verändert, wie ich mich fühle. Das Wort Gottes verändert aber auch, wie ich die Dinge sehen werde. Und es verändert auch meinen Weg, den ich gehen werde. Und weil das alles in diesem Wort Gottes drinne steckt, in diesem Buch, bei mir ist es tatsächlich eine schwarze Bibel. Ich habe mal Ärger bekommen, weil ich mit einer bunten Bibel gepredigt habe. Und seitdem habe ich eine schwarze. Und alles steckt hier drin. Und weil das alles hier so drin steckt, möchte ich daran festhalten. Möchte ich immer wieder hineinschauen. Immer wieder hinschauen. Es gibt nämlich einen anderen Vers, und der Vers 160, der mich ganz stark prägt und an dem ich festhalten will. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Und da steckt ganz viel drin. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wahrheit ist immer subjektiv. Merkst du schon bei zwei Kindern? Die streiten sich, beide erzählen dir unterschiedliche Geschichten und beide glauben, die Wahrheit zu haben. Und das setzt sich sofort in unser Leben. Wir erleben Wahrheit subjektiv, aber Gottes Wort ist die echte Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit über das Leben, Wahrheit über die Situationen, Wahrheiten über mich, Wahrheiten über mein Denken, über mein Fühlen. Und nicht alles, was ich als meine Wahrheit empfinde, ist auch Gottes Wahrheit. Aber weil in diesem Buch die absolute Gottes Wahrheit drinne steckt, möchte ich hinschauen. Da sein. Und weil diese Wahrheit nicht morgen eine andere ist, als sie heute ist und gestern vielleicht nochmal anders war, sondern was sagt der Vers? Und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Es verändert sich nicht. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und deswegen habe ich mich entschieden, mit dem Vers 105 zu gehen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn ich mich nach deinem Wort ausrichte, dann weiß ich, wie ich mein Leben gestalten muss und möchte. Und genau das ist doch das, was wir uns alle irgendwie wünschen, oder? Klarheit für unseren Weg. Und deswegen habe ich für mich entschieden und sagen, ja, es ist manchmal schwierig und anstrengend, aber die Bibel ist doch so ein geniales Buch, weil ich genau das immer wieder erlebe und erlebt habe nach dem Studium vom Psalm 119. Da steckt zu viel drin. Das macht wieder richtig Bock, die Bibel zu lesen. Und ich weiß, es werden wieder Zeiten kommen, wo es schwierig wird, aber ich weiß, wo ich hinschaue. In Gottes Wort. Amen.